Wir wollen heute weitermachen mit dem ersten Johannesbrief. Wir haben da letztes Mal angefangen und heute wollen wir speziell die Verse 5 aus dem ersten Kapitel bis Vers 2 aus dem zweiten Kapitel anschauen. Wir haben letztes Mal festgestellt, dass Jesus Christus das Zentrum der Weltgeschichte ist. Ja, das Zentrum des ganzen Universums. Wir haben festgestellt, Jesus ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist Herr über jede Gewalt und Macht, die es gibt. Vor ihm wird sich einmal jedes Knie beugen. Sowohl im Himmel, als auch auf der Erde, als auch unter der Erde. Jesus Christus ist auch Herr über die Zeit. Er sagt von sich selber, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Jesus Christus ist Herr auch über Leben und Tod. Vielmehr noch, er ist das Leben. Johannes bezeugt, dass Jesus auf diese Erde kam, um uns verlorene Menschen zu retten. Und das, obwohl die Menschheit ihn bis heute noch verachtet und immer noch nicht annehmen will. Jesus wurde Mensch, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Mit solchen schäbigen, selbstsüchtigen, verlogenen Wesen, wie wir es sind. Ja, er war in der Welt, doch die Welt hat ihn nicht erkannt. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Als Jesus Mensch wurde, kam er in zweifacher Weise in sein Eigentum. Zum einen war es seine Welt. Wenn jemand Besitzansprüche an dieses Universum hat, dann er. Ja, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Es ist seine Welt. Zum anderen hat Jesus oder hat Gott sich das Volk Israel als sein Volk auserwählt. Zu ihnen hat er auf vielerlei Weise durch die Propheten gesprochen. Ihnen hat er sich offenbart. Ihnen hat er gezeigt, wie sie leben sollten. Und sie hatten den Auftrag, der gesamten Menschheit den Weg zurück zu Gott zu zeigen. Aber sie wollten ihn nicht. Er passte nicht in ihr Konzept. Sie hatten andere Pläne, andere Vorstellungen und so weigerten sie sich, ihren König willkommen zu heißen. Das ist mitunter das traurigste Kapitel der Menschheitsgeschichte. Der König der Könige wird verspottet, verachtet, verstoßen. Er wird gefoltert und gequält und schließlich grausam ans Kreuz geschlagen und getötet. Doch der Wunsch Gottes, die Gemeinschaft mit uns Menschen wiederherzustellen, ist größer als die Mauern in unseren Herzen. Seine Liebe ist einfach überwältigend. Gott gibt nicht auf, auch wenn alles hoffnungslos erscheint. Wir lesen 1. Johannes 1, den Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Er ist absolut rein und heilig und es gibt nicht einmal einen Ansatz von Makel an ihm. Seine Herrlichkeit ist so gewaltig, dass Schmutz und Sünde vor ihm nicht bestehen können. Wir würden zergehen, wenn wir ihm ungeschützt begegnen. Das Angesicht von Mose strahlte so stark, dass das Volk Israel Angst hatte, sich ihm zu nähern. Dabei hatte Mose Gott nur einen Blick hinterhergeworfen. Und selbst da hat Gott seine schützende Hand über Mose gehalten, um ihn zu bewahren. Saulus wurde blind, als Jesus, der Auferstandene, ihm begegnete. Johannes fiel zu Boden wie tot, als Jesus sich ihm offenbarte. In Gottes Gegenwart könnten wir niemals bestehen, weil wir so anders sind. Er ist absolut unveränderlich in seinem vollkommenen Wesen, wir dagegen wankelmütig und charakterschwach. Er ist so weise, wir stümperhaft. Er ist absolute Wahrheit, wir selbstsüchtig und unehrlich. Er ist gerecht in allem, was er tut. Wir dagegen suchen Gerechtigkeit nur in unserer Sache. Er ist absolut rein. Wir beschmutzen uns jeden Tag. Er ist heilig. Wir dagegen voller Begierden. Wenn man das so ganz nüchtern betrachtet, dann muss man feststellen, Gemeinschaft mit Gott, unmöglich. Unmöglich. Tatsächlich, absolut unmöglich, wenn dann nicht Jesus wäre, der mit einem einzigen Ziel zu uns Menschen kam, um diese Gemeinschaft wieder zu ermöglichen. Umso dramatischer finde ich die Tatsache, dass er dafür Hass und Ablehnung erfährt, damals wie heute. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Allen aber, die ihn aufnahmen. Es geht hier darum, dass wir Gott Recht geben, dass wir uns eingestehen, dass wir Sünder sind, die Hilfe brauchen. Allen aber, die ihn aufnahmen. Das heißt, zu kapitulieren vor dem allmächtigen Gott und seine Hilfe dankbar anzunehmen. Dieses Aufnehmen bedeutet, dass wir das Erlösungswerk Jesu freudig in Empfang nehmen. Dass wir es glaubend ergreifen und für uns persönlich in Besitz nehmen. Dass wir uns daran klammern und es nicht mehr loslassen, es nicht mehr hergeben. Jeder, der so zu Gott kommt, der darf wissen, er hat es vollbracht. Dort am Kreuz hat er meine Schuld bezahlt. Dort am Kreuz hat er meine Strafe getragen. Dort am Kreuz hat er mir vergeben und hat mich zu sich gezogen, hat mir ewiges Leben ermöglicht. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jetzt auf einmal ist Gemeinschaft mit Gott wieder möglich. Aber nicht nur irgendwie so halblebig, so wie wir das unter uns kennen, so oberflächlich. Gott verleiht uns elenden Kreaturen das Vorrecht, seine Kinder zu sein. Damit haben wir ungehindertes Recht, ihn jederzeit aufzusuchen. Wir dürfen mit allem zu ihm kommen, was uns bewegt. Mit allem. Er will diesen Austausch mit uns, weil er uns unendlich liebt. Ich finde es so stark. Gott sucht eine Beziehung mit uns. Eine Beziehung, die inniger und tiefer ist als jede Beziehung, die wir hier auf dieser Erde kennen und haben. Er will unser Ein und Alles sein. Er will uns mit tiefem Frieden, mit unbeschreiblicher Freude und mit echter Liebe erfüllen. Er verleiht uns damit auch eine absolute Handlungsfreiheit in Bezug auf Sünde. Also nicht, dass wir sündigen sollen und dürfen, sondern in ihm sind wir frei. In ihm sind wir frei von der Knechtschaft Satans, frei von der Sünde und frei von dem ewigen Verderben, das in der Hölle auf uns warten würde. Aber eine gute Beziehung kann niemals nur einseitig sein. Wir lesen nochmal Johannes 1 von Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn, dann. Ist euch das aufgefallen? Diese Konstellation finden wir 5-mal in den nächsten 5 Versen. Wenn, dann. Hier wird eine Gesetzmäßigkeit beschrieben, die wir unbedingt beachten sollten. Falls A eintritt, wovon man unter Umständen rechnen kann oder muss, dann gilt B unweigerlich. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, wenn der reif gewordene Apfel sich vom Baum löst, dann fällt er runter. Wenn ich ihn aber rechtzeitig pflücke, kann ich ihn ohne Druckstellen genießen. Oder wenn ich mit 100 km/h gegen eine Wand fahre, dann ist mindestens das Auto Schrott. Wenn ich rechtzeitig bremse und stehen bleibe, kann ich den Schaden verhindern. Das ist eine Regel ohne Ausnahme. Wenn ich mir mit dem Hammer auf den Finger schlage, tut's weh. Wenn, dann. Ganz ähnlich verhält es sich hier in dem Text. Wenn, dann. Licht und Finsternis können nicht nebeneinander existieren. Das geht nicht. Entweder ist es hell oder eben dunkel. Solange es hell ist, kann es nicht dunkel sein. Denn sobald etwas Licht ins Dunkel kommt, wird es hell. Es geht nicht anders. Wenn wir sagen, diese Aussage finden wir 3-mal in unserem Text, in den Versen 6, 8 und 10. Und jedes Mal klingt da so ein bedrohliches Donnern mit. Wenn wir sagen, dann. Umso erfreulicher finde ich das Aber, das immer direkt im Anschluss an dieses Donnern kommt. Dieses Aber bringt Frieden, selbst im heftigsten Sturm. Wir wollen uns das jetzt nach der Reihe einfach mal anschauen. 1. Johannes 1, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Interessant ist, welche Worte der Geist Gottes dem Johannes aufs Herz gelegt hat. Man könnte meinen, dieser Vers richtet sich in erster Linie nur an die, die behaupten, sie seien Christen, aber in Wirklichkeit kennen sie Gott gar nicht. Irgendwelche Kirchengänger, Kirchenmitglieder oder Leute, die in der Gemeinde einfach nur mitschwimmen, die aber gar keine Beziehung zu Gott haben. Aber das Problem liegt tiefer. Johannes betont hier 5-mal wir. Wenn wir sagen, wenn wir aber. Er sagt hier 5-mal wir. Wenn Johannes wir sagt, dann bezieht er sich selbst mit ein. Er hätte ja auch sagen können, falls jemand behauptet oder jeder, der von sich behauptet, hat er nicht gemacht. Johannes macht hier deutlich, diese Verse gehen jeden von uns was an. Die Aussage hier ist klar. Wer in der Finsternis wandelt, kann nicht in Gemeinschaft mit Gott sein. Wenn du in Finsternis wandelst, kannst du nicht in Gemeinschaft mit Gott sein. Wenn du dir auf den Finger haust mit dem Hammer, tut's weh. Weil Gott Licht ist. Und in ihm ist gar keine Finsternis. Lasst uns Johannes 3, Vers 19 anschauen. Johannes 3, 19, 20 und 21. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Finsternis und Licht passen nicht zusammen. Wer die Wahrheit tut, kommt zum Licht. Wer das Böse tut, meidet das Licht. Wer in Finsternis wandelt, kann nicht in Gemeinschaft mit Gott sein. Schlachter beschreibt in der Fußnote dieses in Finsternis wandeln als praktischen Lebenswandel in der Finsternis. Das bedeutet, in Sünde, Unaufrichtigkeit und Unbußfertigkeit zu leben. Das nicht lassen zu wollen. Ich habe mich gefragt, kann uns sowas passieren? Kann uns sowas passieren? Gibt oder gab es Situationen, in denen du dich versündigt hast und du nicht bereit warst, Buße zu tun? Das können offene Sünden sein, die andere Menschen betreffen. Das können aber auch versteckte Dinge sein, die nur du kennst. Nach außen sieht vielleicht immer noch alles ganz gut aus, aber in Wirklichkeit lebst du dann nicht in Wahrheit. Im Gegenteil, du lebst eine Lüge. Denn in diesem Zustand können wir keine echte Gemeinschaft mit Gott haben. Vielleicht leben wir auch einfach nur so vor uns hin, kämpfen uns durch den Alltag mit seinen vielen Überraschungen und haben eigentlich gar nicht das Empfinden, irgendwas falsch gemacht zu haben. Vielleicht merken wir gar nicht, wie unsere Beziehung zu Gott langsam abstumpft. Das bedeutet jetzt nicht automatisch, dass wir damit keine Kinder Gottes mehr sind. Aber unsere Beziehung zu Gott ist damit beschädigt. Ganz egal, wo wir uns wiederfinden, eins ist sicher. Wir brauchen die heilsame Wirkung vom Licht Gottes jeden Tag in unserem Leben. Wir lesen in Vers 7 weiter. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Gott will Gemeinschaft mit uns. Er wollte sie immer. Echte, tiefe, innige Gemeinschaft. Deshalb ruft er uns ins Licht. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir bereit sind, aufrichtig ins Licht Gottes zu gehen, aufrichtig uns vor ihm zu prüfen, aufrichtig Buße tun, dann reinigt uns das Blut Jesu Christi von aller Sünde. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einem weißen Hemd irgendeinen Flecken gekriegt habt, wo ihr dann nachher nicht wusstet, oh, geht der wieder raus? Kriegt das Hemd wieder hin? Und ihr packt es in die Waschmaschine, macht euer Mittelchen drauf und es kommt nachher raus und man sieht nichts mehr. Wenn du das Hemd nächstes Mal anziehst, weiß keiner, dass da mal ein Fleck war. Weil es gereinigt wurde. Wenn wir im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. dann ist Gemeinschaft möglich. Und Gott reinigt uns von aller Sünde. Wir brauchen uns vor ihm weder verstellen noch zu verstecken. Er kennt uns durch und durch. Er weiß ganz genau, wie es uns geht und was uns beschäftigt. In seinem Licht sollen und dürfen wir uns prüfen und frei werden. Gott bietet uns Reinigung an und damit wieder eine ungetrübte Beziehung. Wenn wir ehrlich und aufrichtig vor ihm und vor uns selber sind, dann wird genau das wieder möglich. Wenn, dann. Regel ohne Ausnahme. In Vers 8 lesen wir dann, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wer von uns kann behaupten, dass er keine Sünde hat? Vermutlich niemand. Wenn wir ehrlich sind, finden wir haufenweise große und kleine Makel an unserer ach so weißen Weste. Aber ist das wirklich so tragisch? Jeder macht doch mal Fehler, oder? Manche Sachen darf man einfach nicht so eng nehmen. Oder etwa doch? Eins ist sicher, wenn wir so vor Gott leben, ist doch nicht so schlimm. Wenn wir mit so einer Haltung vor ihm wandeln, dann zerstören wir jede Gemeinschaft. In erster Linie die mit Gott, aber auch die Gemeinschaft mit unseren Geschwistern. Wenn wir Sünde nicht mehr ernst nehmen, kann ja mal passieren. Ist doch nicht so schlimm, stell dich nicht so an. Bei Gott gibt es keine kleinen Sünden. In dem Sinne, dass man sie verharmlosen könnte oder dass er sie, ist nicht so tragisch. Wir sollten uns das immer wieder vergegenwärtigen. Auch für die in unseren Augen kleinsten Sünden musste Jesus am Kreuz sterben. Selbst für Bagatellen, wie wir sie nennen, hat er sein Leben gegeben. Sünde zu verharmlosen ist genauso schlimm, als würden wir sagen, wir hätten keine Sünde. Wir stellen damit Gott als Lügner hin. Denn es steht geschrieben, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Stattdessen müssen wir lernen, unser Leben im Licht Gottes zu beurteilen. Sünde ist Sünde. Egal wie groß oder wie klein sie in unseren Augen ist. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn, dann. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, machen wir Gott zum Lügner. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es geht hier um aufrichtige Reue und Buße. Kennt ihr das vielleicht, dass ihr einen Streit verursacht habt? Ihr seid schuld. Und bis ihr nicht hingeht und das Ding in Ordnung bringt, ist Unruhe, ist Unfrieden. Aber in dem Moment, wo ihr euren Fehler eingesteht und das in Ordnung bringt, ist Freiheit, ist Gemeinschaft, ist Beziehung wieder möglich. finde es so gewaltig, was Gott uns hier verspricht. Regel ohne Ausnahme. Er bietet uns völlige Vergebung an, Reinigung von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, es bleibt absolut keine Schuld mehr übrig, gar nichts, null. Er tut komplett alles weg und drückt uns wieder an sein Herz. Die Bedingung dafür ist, dass wir uns vor Gott demütigen, wenn wir unsere Sünden bekennen. Dann ist er treu und gerecht. Gott erwartet nichts anderes, als dass wir ihm Recht geben und dass wir unsere Schuld einsehen, dass wir erkennen, dass wir vor ihm schuldig geworden sind und dass wir ihm das sagen. Wir lesen dann weiter in Kapitel 2. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das große Ziel für unseren Alltag besteht darin, dass wir uns gar nicht erst versündigen. Er sagt hier, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Schließlich wissen wir ja, wie sehr es unseren Herrn schmerzt. Außerdem sind wir frei. Wir sind frei von der Macht der Sünde. Wir sind frei von der Macht Satans. Der hat uns nichts zu sagen. Satan hat keine Gewalt über uns. Denn in Christus haben wir Vollmacht bekommen, Gottes Kinder zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir steht da ein Trotzdem. Und trotzdem versündige ich mich immer und immer wieder. Johannes schreibt mir, damit ich nicht sündige. Und trotzdem falle ich immer wieder. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn es dir auch so geht wie mir, dann lass dir sagen, das soll uns nicht entmutigen. Denn bei Gott sind wir offen. Er kennt unser Herz. Er weiß um unsere Schwachheit. Er weiß um unsere Fehler. Er weiß ganz genau, wie wir sind. Er macht uns wieder Mut, nicht aufzugeben. Er sagt, dass wir einen Fürsprecher haben und dass wir immer wieder zu ihm kommen dürfen. Und er macht uns rein. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns alle Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Auch wenn es das Ziel ist, dass wir es gar nicht erst tun, aber er hält uns seine Hand hin. Wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er spricht uns frei von jeglicher Schuld, weil er Sühnung für uns gewirkt hat. Er hat seine Gerechtigkeit auf uns übertragen, die wir an ihn glauben. Er hat uns aus der Finsternis befreit und in sein Licht gestellt. Ich möchte uns dazu eine Stelle aus dem Epheserbrief lesen. Epheser 5, die Verse 8 bis 11. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Ihr wart einst Finsternis. Es gab einen Zeitpunkt in unserem Leben, da waren wir Finsternis. Es gab kein Licht bei uns. Alles, was wir getan haben, war schlecht, war falsch, war dunkel und böse. Wir konnten nicht anders, als das zu tun, was in uns war, nämlich Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht. Licht in dem Herrn. Und er sagt hier, wandelt als Kinder des Lichts. Lebt das. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Wenn wir im Licht wandeln sollen oder wollen, dann heißt das, dass unser Leben sich ständig in der innigsten Gemeinschaft mit unserem Herrn abspielt. Dass wir nicht von ihm weichen. Dass wir immer wieder dahin zurückkommen, dass wir uns in seinem Licht prüfen. Dass wir uns vor ihm prüfen. Dass wir uns reinigen lassen von ihm. Dass wir aufrichtig vergeben und vergeben lassen von ihm. Im Licht wandeln heißt, dass wir uns von ihm zeigen lassen, wo er uns haben will. Im Licht wandeln heißt, dass sich die Herrlichkeit Gottes in uns widerspiegelt, wie damals bei Mose. Damit dieser Glanz der Herrlichkeit Gottes unser Umfeld zum Nachdenken bringt. Der Luther hat es mal so ausgedrückt, es geht nicht darum, auf dem Wasser zu wandeln wie Jesus, aber es geht darum, Jesu Wandel im Alltag nachzuahmen. Er war immer korrekt, er war immer voller Liebe, er war immer ehrlich. Wir haben so einen wunderbaren Herrn, ich finde es so stark, der sich wirklich um alle Belange unseres mickrigen, nichtigen Lebens kümmert. Wir haben einen Herrn, dem es absolut nicht egal ist, wie es uns geht. Wir haben einen Herrn, der uns bei sich haben will, in der Gemeinschaft, ganz nah an seinem Herzen. In Jesus haben wir jemanden, der uns unendlich liebt. Wir haben in ihm jemanden, der uns immer wieder Mut macht, wenn wir auf dem Boden liegen. Er gibt uns Hoffnung, wenn auch alles zerbricht, wenn wir niemanden haben, wo wir hin können. Er gibt uns Hoffnung. Er richtet uns wieder auf, wenn wir gefallen sind. Er reinigt uns, wenn wir aufrichtig sind. Er vergibt uns. Er korrigiert unser Denken. Er macht uns stark, damit wir weitergehen können. Ja, in Jesus haben wir wirklich alles, was wir brauchen. Lasst uns rausgehen in den Alltag, dort, wo wir stehen, jeder an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, und lasst uns zu seiner Ehre im Licht wandeln. Lasst uns das tun, wozu er uns berufen hat. Amen.